Wir wollen zur Apostelgeschichte zurückkehren und miteinander das 9. Kapitel aufschlagen. Wir sind auf einer Reise durch die Apostelgeschichte und wir schauen uns dabei im Grunde nicht nur die Geschichte der Apostel und ihrer Taten an, sondern wir schauen uns die Geschichte des Herrn Jesus mit seiner Gemeinde an. Und wir haben ganz viele Dinge schon festgestellt, wie Gott seine Gemeinde in innere und äußere Probleme bewahrt hat. Wir haben festgestellt, wie seine Gemeinde durch die Ausbreitung des Evangeliums auch hat wachsen dürfen. Und wie ganz besondere Taten durch Gottes Macht und Stärke vollbracht worden sind. In diesem 9. Kapitel lesen wir etwas von der Errettungsgeschichte des Saulus, wie er dann durch Gottes Gnade zum Paulus geworden ist, errettet worden ist. Und wie aus ihm ein ganz besonderes, ein auserwähltes Werkzeug wurde. So steht es im 9. Kapitel da auch beschrieben. Er war ein auserwähltes Werkzeug. Und so wollen wir heute Morgen uns dem auch widmen. Aber jetzt lese ich ganz besonders mal aus diesem 9. Kapitel einige Verse vorerst mal. Und zwar von Vers 1 bis Vers 6 und dann Vers 15 und 16 noch. Also von Vers 1 und bis zu dem 6. Vers und dann Vers 15 und 16. Ich beginne mit Vers 1. Saulus aber, der noch Drohung und Mord schnaubte gegen die Jünger des Herrn, ging zum hohen Priester. Und er bat sich von ihm Briefe nach Damaskus an die Synagogen. Also nicht nur in Israel, sondern auch außerhalb Israels, in dem heutigen Syrien. Da also hat er die Christen verfolgen lassen. Also er bat sich Briefe in der Absicht, wenn er irgendwelche Anhänger des Weges, damit ist der christliche Weg gemeint, das Evangelium, fände, ob Männer oder Frauen sie gebunden nach Jerusalem zu führen. Als er aber hinzog, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach: Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte: Wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach: Ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken: Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm: Steh auf und geh in die Stadt hinein. So wird man dir sagen, was du tun sollst. Dann sandte Gott den Ananias und gab ihm den Auftrag, den Saulus zu besuchen, um auch ihm die Augen zu öffnen. Und ihm Folgendes zu sagen, Vers 15 und 16 lese ich jetzt noch. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh hin, also zum Paulus, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, um meinen Namen vor Heiden und Könige und vor die Kinder Israels zu tragen. Denn ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Bis hierhin möchte ich uns das vorlesen und am Anfang noch mit uns gemeinsam beten. Herr, wir danken dir für den Einblick in die Geschichte deiner Gemeinde, das Werk, welches du inmitten deiner Gemeinde durch deine Kinder vollbracht hast. O Herr, wenn wir heute Morgen dieses 9. Kapitel uns ansehen und dem Saulus begegnen, der zum Paulus geworden ist und ein auserwähltes Werkzeug geworden ist, weil du ihn auserwählt hast und bestimmt hast für diesen Dienst, dann hilf uns, Herr, aus seiner Geschichte zu lernen, was dein Wirken betrifft, aber auch was unsere Verantwortung betrifft. Ach Herr, wollen wir nicht auch Werkzeuge in deine Hände sein? Begleite uns und leite du uns an durch deinen Geist, dass wir mitgehen, mithören, dass wir von dir und deinem Wort doch auch verändert werden. Herr, wir brauchen diese Veränderung und nur du vermagst sie zu bewirken. Lass uns etwas von deiner Größe, von deiner Herrlichkeit und von deiner Stärke bewusst werden. Durch dein Wort, durch diese Predigt, Herr, wirke du und sei du in unserer Mitte. Ach, unser himmlischer Vater, schenke Gnade zum Hörer wie zum Reden. Dies alles bitte wir im Namen deines Sohnes, des Herrn Jesus Christus. Amen. Im 15. Vers unseres Textes, Kapitel 9 von der Apostelgeschichte, lesen wir diesen Vers, diese Aussage Gottes. Da steht über den Paulus Folgendes. Gott ist es selbst, der diese Worte sagt. Dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Der Herr Jesus Christus baut seine Gemeinde durch ganz besondere Werkzeuge. Im Neuen Testament steuert der Paulus 13 Briefe, wenn ich es recht im Kopf habe, zu diesem Neuen Testament bei. Er ist der als Missionar viele Hunderte, Tausende Kilometer zurückgelegt hat, durch Gottes Gnade Gemeinde gründen durfte, Lehrer predigen konnte, ein auserwähltes Werkzeug. Wenn ihr mit mir, und das ist nun zur Einleitung gesagt, am Anfang dieser Predigt aus dem Matthäus-Evangelium aufschlagen wollt, Matthäus 9, da finden wir einen Vers, der uns Ermutigung für unsere Zeit sein kann. Wir haben jetzt im vergangenen Jahr 500 Jahre Martin Luther gefeiert und wir haben zurückgeblickt und dann also gesagt, es hat Gott wunderbar getan, dieses Werk, was dort in der Reformation auch geschah. Aber wenn wir diesen 8. Vers, den 38. Vers im 9. Kapitel im Matthäus-Evangelium lese, dann merken wir, dass wir auch heute den Herrn ja darum bitten dürfen, dass er Arbeiter in die Ernte sende, auserwählte Werkzeuge in seine Ernte. Ich lese ab Vers 37 vor. Da sagt der Herr Folgendes zu seinen Jüngern: Die Ernte ist groß. Ich glaube nicht, dass sich daran etwas geändert hat. Wir müssen nur nach links und nach rechts schauen, egal wo wir uns jetzt befinden. Zu Hause, am Arbeitsplatz, auf der Straße, im Bus, im Auto, auf der Autobahn, links das Auto, rechts das Auto, vor mir das Auto, hinter mir das Auto. Das ist Ernte. Erntefeld. Natürlich Erntefeld. Die Jünger haben das auch nicht immer so richtig gut verstehen können. Die haben als gedacht, die Ernte ist noch gar nicht reif. Da sprach er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber, was ist das Aber? Vielleicht ist das Aber, dass die Leute dann doch nicht wirklich auch so ja, zu dieser Ernte sich dazu zählen lassen wollen oder auch eben da offen sind und bereit sind, so würden wir heute das durchaus sagen. Ich glaube, das ist unsere Generation, die würde das so ausdrücken. Die Menschen sind nicht offen, sie sind nicht bereit. Sie streiten mit uns über den Glauben, über die Bibel, sie streiten mit uns über das Evangelium. Sie haben ein anderes Gottesbild. Sie stellen alle Religionen nebeneinander auf eine Stufe und sagen, es gibt nicht einen wahren, lebendigen Gott. Das ist das eigentliche Problem. Aber der Herr Jesus sagt gar nicht, dass dies das Problem ist, sondern er sagt, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Damals war das wirklich so? Die Jünger? Hat er sie nicht berufen? 11 von ihnen, mit dem Neugewählten dann dazu, sind sie nicht die, die in der Apostelgeschichte eben Gottes Werk mit Gottes Geist auch tun dürfen? Und trotzdem erklärt der Herr Jesus Christus, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Und damit will er darauf aufmerksam machen, dass nicht alle die Arbeiter sein sollten, das auch tun. Ich glaube, daran hat sich gar nichts geändert bis zum heutigen Tag. Die Ernte ist groß und das eigentliche Problem ist eigentlich nicht, dass also wir nicht ein Erzeugnis mehr geben könnten. Wir können es durchaus und es gibt Möglichkeiten ausreichend. Aber es sind nur wenige, die bereit sind, es zu tun. In aller Gemeinde auf dieser Erde, wenn Veranstaltungen sind, wenn missionarische, evangelistische Einsätze sind, dann kann man oft feststellen, die Leute kommen immer. Manche Gemeinden sind dazu übergegangen, die Veranstaltungen in der Gemeinde unter der Woche ganz aufzuhören, weil sie sagen, die Leute kommen nicht. Wir machen das jetzt alles zusammen am Sonntag. In manche Regionen auf dieser Erde hat man begonnen, die Abendgottesdienste aufzuhören. Wir haben ja gar keine Abendgottesdienste. In England und in den USA ist das ganz normal. Die Leute kommen nicht mehr. Sie sagen, ein Gottesdienst am Sonntag reicht mir vollkommen aus. Ich brauche keine zwei Gottesdienste. Wenn Veranstaltungen sind außergewöhnlicher Art, dann kann man das aufstellen. Wenn Büchertische, Krankenhaussinge ist oder anderes, wo nun auch eingeladen wird dazu, dann ist es durchaus auch so, dass man feststellen kann, es ist kein Drängeln. Es ist nicht so, dass die Einzelnen sagen, ich möchte da unbedingt mit dabei sein. Bis zum heutigen Tag hat sich gar nichts daran geändert. Es sind zu wenige Arbeiter, zu wenige, die das auch sich aufs Herz legen lassen von dem Herrn Jesus Christus, dass sie sagen, meine Familie ist ein Erntefeld, die Nachbarschaft ist ein Erntefeld, mein Arbeitsplatz ist ein Erntefeld und nun auch, was mein Auftrag in der Gemeinde betrifft, habe ich einen Auftrag und darf mit in der Erntearbeit stehen. Wenige denken so. Wenige sind bereit, ihr Leben daraufhin auch auszurichten. Wenn es darauf ankommt, kann es sein, dass andere Dinge dann wichtiger sind. Und wenn Fehler sind, dann sind sie einfach nicht da. So ist es einfach. Bis zum heutigen Tag. Dem müssen wir uns stellen und wir müssen uns die Frage stellen, für uns, jeder Einzelne muss sich diese Frage stellen, bin ich an dem Platz, wo der Herr Jesus mich hinstellen möchte, um die Ernte, die er mit seinem eigenen Blut erworben hat, auch einzuholen. Aber gehen wir einmal ein Stück weiter. Wir haben hier ja, wie gesagt, dieses Vorrecht, was der Herr auch uns gibt, muss ich dazu noch sagen, bevor ich dieses Stück weitergehe, bietet den Herrn die Ernte, dass er Arbeiter in die Ernte sende. Es würde jetzt heißen, wenn ich den Bibelvers wirklich ernst nehme, dass ich sage, Herr Jesus, in meiner Gemeinde, in der du mich auch hingestellt hast, möchte ich dich bitten, dass du Arbeiter in die Ernte sendest. Wenn ihr das tut, dann müsst ihr euch aber auch darüber im Klaren sein, dass der Herr Jesus durchaus auch sagen kann, du bist derjenige, den ich gebrauchen möchte. Bist du überhaupt bereit? Bevor du für andere betest, bist du bereit? Aber wir dürfen für andere beten. Wir dürfen darum beten, dass der Herr Arbeiter in seine Ernte sendet. Und ich glaube, jede lebendige Gemeinde, da ist es so, dass ganz viele Geschwister in der Gemeinde dieses Anliegen haben. Dass sie sagen, ich möchte, Herr Jesus, dass du in meine Gemeinde, wo du mich hineingestellt hast, Arbeiter sendest in diese Ernte. Ich möchte es, ich möchte dich darum bitten. Ich möchte auch bereit sein, mein eigener Beitrag dazu zu leisten. Aber wir kommen nun zu unserem auserwählten Werkzeug, zu diesem Saulus, der zum Paulus durch Gottes Gnade wurde. Und ich lese euch noch einmal in Kapitel 9, Vers 15 diese Aussage Gottes vor. Dieser, Paulus ist jetzt gemeint, ist mir ein auserwähltes Werkzeug. Was ich heute Morgen machen möchte, ist eigentlich einfach ein paar Schritte mit uns zu gehen, um die Geschichte dieses auserwählten Werkzeuges uns anzusehen. Seine Geschichte. In der Bibel finden wir im Neuen Testament doch einige Informationen über diese Lebensgeschichte und wie er zu diesem auserwählten Werkzeug wurde. Am Anfang hat alles ganz anders ausgesehen. Und da wollen wir auch starten. Natürlich, da müssen wir ja starten. Im Galaterbrief, wenn ihr das mit mir aufschlagen wollt, im ersten Kapitel, da heißt es in dem 14. Vers in folgender Weise, Galater 1 und dort Vers 14. Ich lese aber schon ab Vers 13 vor. Also wir starte auf dem Weg mit dem Paulus und frage uns, wie wurde er eigentlich zu dem auserwählten Werkzeug? Was ist seine Geschichte gewesen? Galater 1, 13. Denn ihr habt von meinem ehemaligen Wandel, also sein früheres Leben, im Judentum gehört. Was sagt er jetzt? Dass ich die Gemeinde Gottes über die Maßen verfolgte und sie zerstörte. Ja, Moment, so sieht doch nicht ein auserwähltes Werkzeug aus. Vers 14, und im Judentum viele meiner Altersgenossen in meinem Geschlecht übertraf durch übermäßigen Eifer für die Überlieferungen meiner Väter. Irgendwie lief beim Saulus in seinem Leben zuallererst einmal alles ganz schief und krumm, obwohl Gott ihm außerordentliche Fähigkeiten und Gaben gegeben hat. Dieser Eifer, von dem er hier redet, das ist ein Eifer, der war noch total fehlgeleitet, aber dieser Eifer ist schon da. Es ist eine natürliche Gabe, die Gott ihm geschenkt hat in seinem Leben. Was er getan hat, hat er mit 100% getan. Aus dem Grund konnte er, als Johannes Markus am Ende der ersten Missionsreise oder mittendrin umgedreht ist, es nicht verstehen, wie dann der Barnabas auf der zweiten Missionsreise genau diesen Johannes Markus mitnehmen wollte. Das konnte er nicht verstehen. Paulus war jemand, der zu 100% das tat, was er tat. Hier lag er noch vollkommen verkehrt. Und in seinem Eifer, den er hatte, hat er die Gemeinde zerstört oder wollte sie zumindest zerstören. Er hat sie verfolgt. Da ist schon was da. Da ist eine Gabe, da ist eine ungeheure Kraft. Er hat seine Altersgenossen überragt. hat sie übertroffen im Eifer, im Einsatz, im Lernen, in der Bereitschaft, sich dem hinzugeben, was er auf dem Herzen liegen hatte. Wirklich, das war so. Wenngleich er da zu dieser Zeit noch gar kein Licht hatte und vollkommen blind war und vollkommen verkehrt gehandelt hat. Aber wir sehen schon, was er für ein Mensch war. Jemand, der das, was er getan hat, zu 100% getan hat. Wirklich zu 100% getan hat. Mit vollem Einsatz, mit vollem Eifer. Aber eben dieser Einsatz und dieser Eifer, der war noch so fehlgeleitet, weil er als Sünder nicht in der Lage war, die Fähigkeiten, die Gott ihm gegeben hat, zu Ehre Gottes zu verwenden und zu gebrauchen. Das ist eine Lektion, die wir zu lernen und zu verstehen haben. Ich vermag als Mensch Gabe zu besitzen. Wirklich. Herausragende Gabe. Aber diese herausragende Gabe ohne die Gnade Gottes, ohne die Heiligung durch seinen Geist, sind gar nicht in der Lage, zu Gottes Ehre verwendet zu werden. Am Ende tue ich vielleicht gerade das Gegenteil von dem, was Gott will. Und baue nicht die Gemeinde auf, sondern zerstöre sie. Bin nicht ein Diener der Gemeinde, sondern verfolge sie. Das sehen wir bei dem Paulus. Man kann gewaltige Fähigkeiten haben, außerordentliche Begabung haben in ganz unterschiedliche Bereiche. Aber wenn diese Fähigkeit, wenn diese Gabe nicht unter der Leitung des Heiligen Geistes auch steht, wenn nicht der Herr diese Gabe lenken und leiten kann nach seinem Wille und Wohlgefallen, dann sind wir nicht von uns aus dazu in der Lage, diese Gabe zu Gottes Ehre zu gebrauchen. Es wird über ihn im Philipper 3, Kapitel 3, Vers 6 gesagt, dass er im Hinblick auf das Gesetz untadelig war. Ich will es mal vorlesen. Er spricht hier auch von seiner Geschichte und ab Vers 5 sagt er: Ich bin beschnitten worden am achten Tag aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Das heißt nicht, dass er sündlos war, das will damit nicht ausgedrückt werden, aber was ausgedrückt werden soll, ist, dass er in der Schule, in der er sich befunden hat, unter den Pharisäern sich an all das gehalten hat, was sie ihm auch erklärt und gesagt haben und was er von ihnen gelehrt bekommen hat. Er war ein Musterschüler, wirklich, er war ein Musterschüler. Auch darin ganz außergewöhnlich. Aber er hatte noch nicht verstanden, dass er gar keine eigene Gerechtigkeit hatte. Er suchte immer noch, diese eigene Gerechtigkeit aufzurichten und hat nicht begriffen, dass er ein Sünder war und verloren war. Aber untadelig, wirklich. Jemand, der in der Gesellschaft durchging als jemand, der außergewöhnliche Fähigkeiten hat und auf dem er sich verlassen konnte. Ja, so hätte man ihn damals sicherlich auch beschrieben. Jemand, dem man einen Auftrag geben konnte. Die Pharisäer haben ihn sehr geschätzt. Sie haben ihn auch gefördert. Er war aufgefallen. Aber er ist immer noch jemand, der mit all seinen Fähigkeiten, mit all seiner Gabe Gott gar nicht dienen kann. Gehen wir noch ein Stück weiter und schauen uns an, was er uns zu berichten hat über seine Schule, die er genossen hat. Der Paulus war in einer Schule und hatte einen herausragenden, vortrefflichen, zumindest in den Augen der damaligen Welt, vortrefflichen Lehrer gehabt. Er sagt es einmal in einer Rede an das jüdische Volk in folgender Weise in der Apostelgeschichte, Kapitel 22, Vers 3, sagt er: Ich bin ein jüdischer Mann, geboren in Tarsus in Zilizien, aber erzogen in dieser Stadt zu den Füßen Gamaliels, also in Jerusalem erzogen zu den Füßen Gamaliels. Wer ist der Gamaliel gewesen? Wisst ihr etwas über ihn? Er war damals einer, der bekannt war. In der Apostelgeschichte taucht er schon etwas vorher auf. Er war angesehen. Er war ein Lehrer, der einen ganz besonderen Ruf genoss. Also so, wie würde man heute es vielleicht sagen, jemand, der an der Universität Doktor und Professor ist und dessen Hörsäle gefüllt sind, der einen großen Namen hat, der eingeladen wird in die Fernsehshows, wenn es um Diskussionen geht und wenn Themen dann auch besprochen werden. So jemand war er. Jemand, der herausragte damals unter den Rabbinern. Und der Saulus war sein Schüler. So hatte also der Saulus eine ganz außergewöhnliche Schule in einer gewissen Weise gehabt. Aber wisst ihr, diese Schule hat ihm nicht geholfen, nicht wirklich geholfen. Vieles, was er dort gehört hat, das war also für die damalige Zeit top aktuell. Gamaliel gehörte zum etwas liberaleren Flügel auch im Pharisäertum. Top aktuell und auf der Höhe der Zeit. Aber in Bezug auf seine Begegnung mit dem Herrn Jesus Christus, in Bezug auf seine Liebe zu dem Herrn Jesus Christus, hat es ihm gar nicht geholfen. Wirklich nicht. Gamaliel war, wie so viele der Rabbiner, jemand, der also Israel als das auserwählte Volk angesehen hat und aufgrund dieser Auserwählung schon sich selbst und das Volk als etwas angesehen hat, was Gott gefällt. Wir sind ja das auserwählte Volk. Wie oft ist es in den Schulen dieser Welt? Universität, Gymnasium, Realschule, Hauptschule, ganz egal. Später in der Firma, da gibt es ja auch eine Philosophie, eine Lehre. Es wird etwas weitergegeben. Das kann top aktuell sein. Das kann in sein. Das kann also auch so klasse sein, dass die Leute sagen, ja, das ist wirklich, darauf kommt es drauf an. Jetzt haben wir die digitale Welt. Also nun wird erklärt und gesagt, darauf müsst ihr euch vorbereiten. Das ist das Allerwichtigste. Ihr müsst Schulungen machen. Ihr müsst also wirklich auch gucken, dass ihr da ganz arg euch anstrengt, damit ihr überhaupt noch mitkommt. Sonst werdet ihr irgendwann abgeschafft. Das sind so heute die Lehrer, die da auch durch die Republik gehen. Und dann gibt es eben noch andere Lehre, wie dass die Welt von ganz alleine entstanden ist. Jetzt vor ein paar Tagen hat Stephen Hawking, der Physiker, gesagt, vor dem Urknall gab es gar nichts. Das war in dem Interview seine feste Überzeugung. Vor dem Urknall gab es gar nichts. Versteht ihr? Das ist dann etwas, wo die Leute hören und viele nehmen das so auf und sagen, ja, das hört sich ja alles ganz wissenschaftlich an. So müssen wir uns unseren Saulus vorstellen. Jemand, der damals nach wissenschaftlicher Art gebildet wurde. Und doch hat ihm all seine wissenschaftliche Bildung nicht helfen können, den Herrn Jesus Christus zu erkennen. Und auch in unserem Leben wird die ganze Wissenschaft nicht uns helfen können, den Herrn Jesus Christus zu erkennen. Dies sind Dinge, die Gott später gebraucht hat. Und zum Beispiel, jetzt will ich nur ein eine Illustration hier gebe, ein Beispiel auch uns aufzeige, wie das für den Saulus hilfreich war, zum Beispiel das Alte Testament kennenzulernen. Als er dann nachher errettet worden war, hat er wirklich diese Puzzleteile richtig zusammensetzen können, das Alte Testament richtig verstehen können. Er musste nicht erst noch zur Schule gehen und quasi das Alte Testament lesen, sondern er wusste sehr viel von dem Alten Testament und war dann, das lesen wir in diesem 9. Kapitel ja, sofort in der Lage, in Damaskus und in Jerusalem später Christus zu verkündigen und ihn vom Alten Testament her als den Messias wirklich auch zu erklären und auch ihn aufzuzeigen. Er ist der Erlöser. Also, da gibt es einiges, wo wir sagen können, der Paulus hat Anlage von Gott bekommen, Fähigkeiten außergewöhnlicher Art, aber durch die Sünde ist alles in seinem Leben schief gelaufen und quer gelaufen und also gar nicht so richtig in Ordnung gekommen. Und das müssen wir eben auch für uns wirklich verstehen lernen. Ich kann, was weiß ich, auch alles haben an Voraussetzungen. Wenn ich nicht ein neues Herz habe, hilft mir alles Wissen, alle Kenntnis, gar nichts. Ich kann mit all dem Wissen, mit all der Kenntnis dann am Ende zu jemand werden, der sich von der Gemeinde abwendet, der sie verfolgt, der sie hasst und der sie zerstört. Das ist wichtig zu verstehen. Das ist der Weg des Saulus gewesen, bis zu dem Punkt, als nun der Herr ihm begegnet ist. Und dann erst wird es in seinem eigenen Leben interessant. Erst dann wird er zu einem nützlichen Werkzeug in Gottes Hand. Darf ich euch nochmal zu diesem 9. Kapitel führen und euch noch einmal diese Verse lesen, wo nun sein Beginn, sein Lebensbeginn, dieses neue Leben auch begonnen hat. Als er aber hinzog, Vers 3 heißt es, begab es sich, dass er sich Damaskus näherte. Und plötzlich umstrahlte ihn ein Licht vom Himmel. Und er fiel auf die Erde und hörte eine Stimme, die zu ihm sprach, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Er aber sagte, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird dir schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Da sprach er mit Zittern und Schrecken, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Und der Herr antwortete ihm, steh auf und geh in die Stadt hinein, so wird man dir sagen, was du tun sollst. Was willst du, dass ich tun soll? Da ist er ja, angekommen an dem Punkt, wo er sich selber als jemand sieht, der gar nicht weiß, was er tun soll. Da ist er angekommen an dem Punkt, wo er sich sieht als jemand, der Jesus verfolgt. Das ist für ihn sicher unwahrscheinlich hart gewesen. Er dachte, Gott zu dienen mit seinem ganzen Leben. Er dachte wirklich, Gott zu dienen mit seinem ganzen Tun, mit seinem Einsatz, mit seinem Eifer, mit allem. Er hat geglaubt, dass er auf dem rechten Weg ist. Und dann hat Gott ihm alles zerschlagen. Er hat ihm Licht gegeben. Er hat sich ihm geoffenbart. Er hat sein Herz verändert. Und auf einmal ist er ein neuer Mensch. Er wird dann später, den Korinther schreibe, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Er war ein neuer Mensch. Ein auserwähltes Werkzeug kann man nur sein, wenn man ein neuer Mensch ist. Wenn man ganz klein wird. Wenn man davon weiß, ich bin jemand, der von meiner normalen Natur Jesus Christus verfolgt. Ich kann ihn nicht lieben. Ich kann ihm nicht dienen. Ich kann ihm nicht gehorchen. Ich möchte selber auf dem Thron sitzen. Ich bin mein eigener Herr. Ich sage, wo es lang geht. Ich bestimme, was gut und was böse ist. Ich erkläre, wie ich meine Zeit verbringe. Niemand redet mir da rein. Das ist der alte Mensch. Das ist das, was wir kennen von uns aus selber auch. Das ist diese Selbstbestimmtheit. Ich lasse mir doch nichts von jemand anderem sagen. Ich bin doch kein Knecht, ich bin doch frei. Ich lasse mich doch nicht dahin bringen, dass jemand mein ganzes Leben bestimmt. Dass er mit mir einfach machen kann, was er will. Dass er mich hinsenden kann, wo er will. Dass er mich aufhalten kann, wenn er es will. Später geschehe in der Apostelgeschichte, als der Herr nun durch seinen Geist ihm verhinderte, dorthin zu gehen, wo er wollte. Das kann der natürliche Mensch nicht. Das ist wichtig. Heute muss man es ganz neu hinein in die Gemeinde erklären, verkündige, lehre. Man kann Christsein nicht nachmachen. Das ist ein einziger Krampf. Das geht nicht. Ohne Gottes Geist, ohne Wiedergeburt, ohne Erneuerung klappt es nicht. Und wer nicht sich beugt, wer hier nicht Buße tut, wer hier nicht auf die Knie geht und sagt, Herr, ich bin nur ein Sünder und ohne deine Gnade kann ich nicht errettet werden. Ohne deine Gnade ist mein ganzes Leben ein einziges Versagen. Wenn ich das nicht wirklich auch verstehe, dann ist mein Tun, egal was es auch ist, wertlos. Mag die Welt es feiern? Es ist wertlos. Es ist völlig wertlos. Und so beginnt die Geschichte des Paulus. So beginnt die Geschichte des auserwählten Werkzeuges. Und wie fängt sie an? Sie fängt eigentlich an mit einer Tiefe. Das ist für den Paulus etwas gewesen, wo er zum Zittern gekommen ist. So lesen wir es, Vers 6, da sprach er mit Zittern und Schrecken. Wisst ihr, wenn man dem lebendigen Gott begegnet, dann begegnet man ihm nicht als ein netter Kumpel, dem man jetzt so auf die Schulter klopft. Willst du nicht auch ein bisschen in meinem Leben mir helfen, dass ich meine Ziele auch erfüllen kann und ein gutes Leben habe? Ne? So wird Jesus Christus heute oft in der Evangelisation angepriesen. Scheide dich für Jesus und dann wird dein Leben besser. Ne? Dann kommt alles in Ordnung. So als der Wünsche erfüllt, so wird er angepriesen. Aber was bewirkt wirklich jetzt die Begegnung mit dem lebendigen Gott? Was bewirkt sie hier? Wie wird ein auserwähltes Werkzeug geschmiedet auf dem Amboss Gottes? So wird es geschmiedet, dass hier jemand vor uns steht, der alle Selbstsicherheit verloren hat. Mit Zittern und mit Schrecken steht er vor dem lebendigen und heiligen Gott. Und er weiß darum, dass er verloren ist. Von der Verlorenheit wird heute ja auch nicht mehr gesprochen. Dass ich begreifen muss, dass ich verloren bin. Wenn ich eben das nicht verstehe, brauche ich doch keinen Retter. Wenn ich selber mich retten kann, ich kann mich selber entscheiden, dann ist ja nur eine Folge dieser Lehre, dass ich mich auch auf meinem Sterbebett selber entscheiden kann. Also genieße ich doch mein Leben hier auf der Erde und tue, was ich einfach möchte und am Ende kann ich mich ja noch entscheiden. So wird es eben auch ganz oft gelehrt. Aber hier haben wir am Anfang in der Wiedergeburt jemand vor uns, der zittert und erfüllt ist mit Angst und Schrecken. Es gehört dazu. Kennen wir das noch? Oder ist für uns der Herr Jesus Christus nur der Erfüllungsgehilfe für unsere Anliegen? Ja, Herr, morgen muss ich wieder, du weißt, ich muss morgen wieder meine Arbeit tun. Herr, hilf mir. Morgen brauche ich dich, Herr Jesus. Und am Dienstag und am Mittwoch und Donnerstag und Freitag, Herr, ja, du musst schon gucken, dass ich mein Leben auch führen kann. Du weißt, ich muss meine Familie ernähren, ich muss also wirklich auch Geld verdienen. Und ich brauche dich. Was ist der Herr Jesus Christus für mich und für dich? Darf er einen eigenen Plan haben mit deinem eigenen Leben? Darf er dein Leben so führen, wie er will? Oder ist das eine Grenze, wo du sagst, nee, also Sonntag, das ist schon okay, dann gehe ich mal so in die Gemeinde und vielleicht auch, wenn es unter der Woche noch reicht, gehe ich auch mal hin. Aber ansonsten lebe ich mein Leben so, wie ich das möchte. Inwiefern ist der Herr wirklich Herr? Ich muss mich das fragen und der Herr, der tut mich immer wieder auch da beschämen, dass er mir zeigt, wie wenig ich noch überhaupt bereit bin, ihn Herr sein zu lassen. Wenn diese Auseinandersetzung aufhört, dass ich nicht mehr im Gespräch mit dem Herrn bin und ihn frage, Herr, was willst du? Dann ist eigentlich mein geistliches Leben auch eines, was nicht mehr da ist. Weil der Herr mich ja gar nicht mehr leiden kann. Ich gehe einfach. Herr, was willst du, was heute am Montag, am Dienstag, am Mittwoch, am Donnerstag, am Freitag geschehen soll? Was willst du eigentlich? Wie soll denn mein Weg weiter aussehen? Wie soll ich weiter leben? Was soll ich weiter tun? Für den Paulus war das ja ein Ort, ein Zeitpunkt, wo er auch eine Wende bekommen hat für sein ganzes weiteres Leben. Sein Lebenswunsch, seinem Volk hauptsächlich dienen zu können, hat er nachher opfern müssen, weil Gott ihn als Missionar für die Heiden besonders auch gebrauchen wollte. Er hat auch seinem Volk dienen dürfen, aber hauptsächlich unter den Heiden. Zittern und sagen oder zittern und schrecken, wissen wir noch etwas davon? Aber ich möchte weitergehen. Ich möchte weitergehen, um uns aufzuzeigen, was diese Laufbahn eines auserwählten Werkzeuges mit sich gebracht hat. 3 Tage Finsternis, 3 Tage Schrecke. Kapitel 9, Vers 9. Und er konnte 3 Tage lang nicht sehen und aß nicht und trank nicht. Er war innerlich zerbrochen. Er hat in diesen 3 Tagen begriffen, dass er den Herrn Jesus Christus und seine Gemeinde verfolgt hat. Und dass er das Gegenteil von dem getan hat, was eigentlich richtig war. Das ging ihm so auf, dass er später das im 1. Timotheusbrief genauso weitergibt, den Geschwister Timotheus und der Gemeinde in Ephesus. Er sagt, ich möchte euch das vorlesen, und darum danke ich, Vers 12, dem, der mir Kraft verliehen hat, Christus Jesus, unserem Herrn, dass er mich treu achtet und in den Dienst eingesetzt hat, der ich zuvor ein Lästerer und Verfolger und Frevler war, aber mir ist Erbarmung widerfahren, weil ich es unwissend im Unglauben getan habe. Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß, samt dem Glauben und der Liebe, die in Christus Jesus ist. Glaubwürdig ist das Wort. Und aller Annahme wert, dass Christus Jesus in die Welt gekommen ist, um Sünder zu erretten, von denen ich der Größte bin. Ich bin der größte Sünder. Kann das denn sein, dass jemand wie der Paulus immer noch so redet? Mir würde heute sagen, ach weißt du, das ist ja alles vorbei, das ist vergangen. So musst du jetzt heute nicht mehr von dir denken. Du darfst ja heute, wisst ihr, du bist ein ganz toller Mitarbeiter, ganz toller Prediger, Verkündiger, Lehrer, Missionar. Aber er sagt, wisst ihr, wenn ich an mich denke, denke ich an mich als einen großen Sünder. Und er hat recht, er hat vollkommen recht. Es ist ganz schwer, mit Christen Gemeinschaft zu haben, die von sich etwas halten. Paulus hat in Korinth dieses Problem dann später gehabt. Und in Ephesus kam es später auch zu Problemen. Christen, die von sich etwas halten, mit denen kann man ganz schwer Gemeinschaft haben. Sie sind davon überzeugt, dass sie etwas Besonderes sind. Mit Sünder kann man gut zusammen sein. Sie wissen, dass sie selber Versager sind. Dort wird vergeben, dort wird geliebt. Dort rechnet man nicht gegenseitig auf oder rechnet immer wieder vor. Dort ist das Verständnis eines, wo man sagt, weißt du, ich kenne mich und weiß um meine Fehler und mein Versager. Und von daher möchte ich bereit sein, auch dir deine Fehler und dein Versagen zu vergeben. Es ist schön, unter Menschen, die Jesus lieben, Gemeinschaft zu haben, die davon wissen, dass sie große Sünder sind. Und es ist unwahrscheinlich anstrengend, mit Christen zusammenzukommen, die sich selber beweisen wollen, selber Erste sein wollen, selber vorne stehen wollen, selber etwas auch an Bedeutung haben wollen. Die müssen sich immer selber beweisen. Die sind immer streitlustig. Die sind immer so auf dieser Angriffseinstellung. Ne? Sie greifen an. Sie greifen andere an. Schwierig, ganz schwierig. Es ist gut zu sein unter Menschen, unter Kinder Gottes, die erfüllt sind mit Güte und mit Freundlichkeit, mit Barmherzigkeit und mit Gnade. Dort kann man gerne einkehren, dort kann man sich gerne hinsetzen, dort kann man gerne Gemeinschaft haben. Wie dringend brauchen wir dies, wenn wir Werkzeuge in Gottes Hand sein wollen, dass wir darum wissen, dass wir Sünder sind. Dass wir ganz aus der Gnade des Herrn Jesus Christus allein leben und gar nichts anderes uns auch rechtfertigt. Seine Gerechtigkeit. Wir sind Sünder. Sünder. Sünder, die durch Gottes Gnade auch errettet werden. Ich werde jetzt nicht weitermachen. Ich habe eigentlich erst die Hälfte von dem durch, was ich sagen wollte. Wir werden am kommenden Sonntag hier weiter fortfahren. Aber ich möchte am Ende von dieser Botschaft uns diese Frage stellen. Zum einen diese Frage, die wir als Gemeinde haben sollten. Beten wir darum, dass der Herr Arbeiter in die Ernte sendet. Und wenn wir darum beten, sehen wir uns selbst auch als Arbeiter in dieser Ernte, die der Herr Jesus hier in seiner Gemeinde tun möchte. Wir sind ja ein ganz spezielles Erntefeld. Jede einzelne Gemeinde für sich. Wenn alle, die hier auch zur Gemeinde gehören, sich als Arbeiter sehe, dann haben wir eine Menge Arbeiter und können vieles tun und haben eine Menge Erntefelder, wo Gott uns hinschicken kann. Ne? Und auf den Erntefelder werden dann Menschen erreicht und gewonnen. Die laden wir dann wieder ein in die Gemeinde. Weißt du, ich kenne einen Ort, wo ich das Evangelium höre. Möchtest du nicht auch mal mitkommen und es hören? Das ist Erntearbeit. Erntearbeit. Haben wir diesen Wunsch? Wollen wir selber ein auserwähltes Werkzeug sein? Wollen wir darum beten, dass der Herr hier erntet, dass seine Ernte hier geschehen kann? Wollen wir uns selber zubereiten lassen für diese Erntearbeit? Wenn wir uns zubereiten lassen wollen, dann geht es auch bei uns durch viel Zerbruch, dass ich selbst mich im Angesicht Gottes kennenlerne, dass ich selbst lerne, vor mir ja, auf der Hut zu sein. Lieber Bruder, den ihr alle kennt, der in Deutschland bekannt ist durch viele Bücher, die er herausgebracht hat, durch viele Dienste, hat es im Gespräch, als wir mal zusammenstanden, so gesagt, er betet jeden Morgen darum, dass der Herr ihn bewahrt, dass er nicht falsche Dinge sagt, dass er seinen Mund, seine Zunge bewahren kann. Der hat begriffen, der hat verstanden, was für ein Sünder er ist. Und wie dringend er die Gnade des Herrn Jesus Christus braucht, um recht reden zu können. Wir können alles steuern, Schiffe können wir steuern durch Ruder, aber unsere eigene Zunge können wir nicht steuern. Das hatte der begriffen, der hat es wirklich ernst genommen. Und dann beginnt er dafür zu beten und es ist ihm ein großes Anliegen. Wissen wir darum, wer wir sind? Wissen wir darum, dass der Herr uns gar nicht gebrauchen kann, auch mit den allerbesten Gaben, wenn wir nicht lernen, sie zu seiner Ehre und zu seiner Verherrlichung zu gebrauchen und zu verwenden. Aber da möchte der Herr uns hinbringen. Er möchte aus uns Werkzeuge machen. Er möchte aus uns Menschen machen, die ihm dienstbar sind, die er gebrauchen, die er lenken, die er leiten kann. Den er sagen kann, jetzt gehst du links und dann gehe sie links. Oder sagen kann, jetzt gehst du rechts und dann gehe sie rechts. Möge der Herr uns helfen, dass wir wirklich das ernst nehmen, dass wir rechte Christen sind. Dass wir unseren Auftrag auch wissen. Dass wir unsere Berufung, die der Herr uns gegeben hat, wirklich auch begreifen. Und dass wir einzeln, jeder für sich, aber auch insgesamt als Gemeinde so etwas sein können, zur Ehre Gottes. Ich möchte am Schluss mit uns gemeinsam still werden und beten. O unser himmlischer Vater, wenn wir das so lesen, die Geschichte des Paulus, dann sagen wir, was war das für ein schrecklicher Mensch? Und wir kommen nicht auf den Gedanken zu sagen, was sind wir für schreckliche Menschen? Was sind wir für große Sünder? Das ist unser Problem, Herr, dass wir noch so wenig vor dir und deiner Heiligkeit und Herrlichkeit erschrocken sind. Wir zittern nicht, wir haben auch gar nicht mehr das Verständnis, dass es notwendig und richtig ist, das zu tun, vor deinem Wort zu zittern. Herr, vergib uns und reinige du uns doch auch davon. Und zeige uns, wer wir wirklich sind, damit wir selbst auch erschrecken, damit wir selbst auch ins Zittern kommen und damit wir selbst noch viel, viel mehr und auch ehrlicher und gewissenhafter fragen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Wir danken dir, Herr, dass du mit all deinen Kindern ein Werk hast und sie als Werkzeuge zu deiner Ehre auch gebrauchen möchtest. Lass du dein Werk in unserer Mitte vorangehen. Du hast uns viel gegeben an Fähigkeit, an Gabe, an Möglichkeiten. Herr, hilf uns, dass wir sie gebrauchen und verwenden und nutzen können zu deiner Ehre, auch in der kommenden Woche. Amen.